Wir kommen bereits zu Kapitel 18. Josua 18 ab Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammelte sich nach Shiloh. Und sie schlugen dort das Zelt der Zusammenkunft auf. Und das Land war vor ihnen unterjocht. Und es blieben unter den Kindern Israel 7 Stämme übrig, deren Erbteil man noch nicht ausgeteilt hatte. Da sprach Josua zu den Kindern Israel: Wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, welches der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Nehmt euch 3 Männer für den Stamm, und ich will sie aussenden. Und sie sollen sich aufmachen und das Land durchwandern und es aufschreiben nach Verhältnis ihres Erbteils und dann zu mir kommen. Und sie sollen es unter sich in 7 Teile verteilen. Juda soll auf seinem Gebiet bleiben, gegen Süden. Und das Haus Josef soll auf seinem Gebiet bleiben, gegen Norden. Ihr aber sollt das Land aufschreiben zu 7 Teilen und mir das Verzeichnis hierher bringen. Und ich werde euch das loswerfen hier vor dem Herrn, unserem Gott. Denn die Leviten haben kein Teil in eurer Mitte. Denn das Priestertum des Herrn ist ihr Erbteil. Und Gad und Ruben und der halbe Stamm Manasse haben jenseits des Jordan gegen Osten ihr Erbteil empfangen, welches Mose, der Knecht des Herrn, ihnen gegeben hat. Und die Männer machten sich auf und gingen hin. Und Josua gebot denen, die hingingen, um das Land aufzuschreiben, und sprach: Geht hin und durchwandert das Land und schreibt es auf und kommt wieder zu mir. Und hier werde ich euch das loswerfen vor dem Herrn zu Shiloh. Und die Männer gingen hin und durchzogen das Land und schrieben es nach den Städten zu 7 Teilen auf in ein Buch. Und sie kamen zu Josua in das Lager nach Shiloh zurück. Da warf ihnen Josua das Los zu Shiloh vor dem Herrn. Und Josua teilte daselbst das Land den Kindern Israel aus nach ihren Abteilungen. Jetzt wird zum ersten Mal im Buch Josua die Stiftshütte erwähnt. Die Bundeslade war von großer Bedeutung von Anfang an, nicht wahr? Beim Durchzug durch den Jordan. Aber die Stiftshütte wurde nicht erwähnt. Dieser transportable Tempel, den Israel baute nach dem Auszug aus Ägypten am Fuß des Berges Sinai. Und jetzt wird die Stiftshütte, dieser transportable Tempel, der von Ort zu Ort in der 40-jährigen Wüstenwanderung von Ort zu Ort wieder aufgestellt wurde, zum ersten Mal im Land, und zwar in Shiloh. Das ist erstaunlich. Shiloh ist ja bisher nie erwähnt worden im Zusammenhang ausdrücklich mit den Eroberungen. Ich zeige hier auf der Karte, wo Shiloh liegt. Wenn wir also hier Jericho haben, gerade über den Jordan, da wo Israel über den Jordan gegangen ist. Und wir haben Bethel und Ai, da im Gebirge oben. Und Jerusalem, hier, auch im Gebirge, im Bergland. Jetzt geht man also von Jerusalem hoch an Bethel vorbei und dann kommt man nach Shiloh. Und wenn man dann noch weitergehen würde, kommt man auf dem Bergland, immer noch auf dem Bergrücken, direkt nach Sichem. Sichem wird später im Buch Josua als krönender Abschluss noch eine wichtige Rolle spielen. Also, wir gehen nach Shiloh, an den Ort der Stiftshütte. Hier stehen wir im Bild auf dem alten Hügel, wo das alte Schilo, das alttestamentliche Schilo gebaut war, und schauen gleich darüber. Diese israelische Siedlung, die wurde in den Jahren nach dem Sechstagekrieg hier gegründet, das neue Schilo. Die israelische Regierung hatte ja nach dem Sechstagekrieg ermutigt, dass man an verschiedenen Orten im Westjordanland Siedlungen aufbaut. Die Idee war von Anfang an, man benutzt dieses Land, um Land gegen Frieden zu tauschen mit den Palästinensern. Aber es war klar, man darf nie mehr das ganze Westjordanland zurückgeben, aus militärischen Gründen. Denn es ist strategisch so entscheidend, dass man das Westjordanland hat, um gegen die Gefahr der arabischen Nationen rundherum bestehen zu können. Und deshalb wurden aus militärischen Gründen diese Siedlungen gegründet. Das ist also Schilo heute. Aber da im Bild stehen wir auf dem alten Hügel. Und hier sehen wir etwas von den Stadtmauern, die ausgegraben worden sind. Von den alten biblischen Stadtmauern der Kanaaniter. Da sind noch große Steine der Stadtmauer erhalten. Und von da aus geht eine steile Böschung nach unten. Die wurde von den Kanaanitern so gestampft. Und so war also eine steile Böschung. Und dann kam eine mächtige Mauer. Aber was man hier noch mehr sieht, da hat man einen Kuchen rausgeschnitten. Sieht man das? Und dann fällt auf, unter der Stadtmauer geht das so runter. Und dann ein paar Meter wieder verschoben, geht dann nochmal so ein Pfeiler runter. Das war die kanadische Art und Weise, um das Abrutschen des Hügels zu sichern. Das kennt man ja vom Straßenbau heute. Nicht wahr? Wenn so ein Abhang neben der Straße gesichert werden muss, dass er nicht abrutschen kann, dann macht man Betonpfeiler rein, in den Abhang hinein, zur Stabilisierung. Das haben die Kanaaniter schon vor 3.500 Jahren so gemacht. Also die Kanaaniter waren nicht irgendwelche primitiven Stämme, sondern die waren kulturell sehr weit, aber moralisch da unten. Das war das Problem. Technisch und kulturell ganz oben, moralisch ganz unten. Das erinnert uns so richtig ans Europa von heute. Nun, die Ausgrabungen haben ergeben, diese Mauer stammt aus der mittleren Bronze 2b. Das ist die Zeit so rund um 1550 vor Christus. Aber man hat keine Zerstörung festgestellt hier in Schilo. Doch, man hat gemerkt bei der Ausgrabung, um diese Zeit kam eine neue Kultur und hat sich hier in Schilo festgesetzt. Also das weist darauf hin, dass Schilo nicht durch Kampf und Zerstörung erobert wurde, sondern da ging es irgendwie einfacher. Und darum lesen wir auch im Buch Josua von keinem Kampf in Schilo. Aber wir lesen, die Israeliten, die Kinder Israel sind in Schilo. Und die archäologischen Spuren zeigen genau da, zu dieser Zeit, als diese mächtige kananäische Mauer bestand, da kamen die Israeliten und haben diesen Ort übernommen. Und in den vergangenen Jahren hat man bei den Ausgrabungen auch außerhalb dieser Mauern einen heiligen Platz gefunden. Und zwar gibt es da Mauern in Ost-West-Richtung, die aus dem natürlichen Felsen an Ort herausgeschlagen worden sind. Sieht man das? Von da unten geht das hoch, da sind alles Felsmauern herausgeschlagen und parallel noch eine zweite Mauer. So. Also, wenn ich das jetzt nachzeichne, sind ja nur noch die Ruinen da. So ist das. So ein heiliger Bezirk, rechteckig, aber ein paar hundert Meter lang. Und in der Breite, wir haben das ausgemessen, Breite ungefähr 30 Meter. Oh, das ist interessant. Die Stiftshütte hatte nämlich eine Breite von 50 Ellen, Länge 100 Ellen. 50 Ellen. Und zwar Königsellen, die sind 52,5 cm. Das gibt also, Kopfrechnen, 27,5 Meter. Das heißt, die Stiftshütte, dieses schlichte, transportable Tempelzelt, das passte genau zwischen diese Mauern rein. Und die Ausrichtung war immer so, West-Ost. Der Eingang, der Toreingang der Stiftshütte war im Osten und das Allerheiligste im Westen. Also die Ausrichtung stimmt ganz genau. Ich habe mit dem Mann, mit dem Ehemann, der Archäologin gesprochen, die sehr bedeutend ist bei den Ausgrabungen hier in Shiloh. Und er sagte, wir verstehen einfach nicht, von der Breite her passt das so gut, aber wir verstehen nicht, warum das so lang ist. Denn die Stiftshütte war ja nicht so lang. Ich habe ihm dann gesagt, das ist folgender Grund. Nicht wahr? Die Stiftshütte war das Einfachste, was man sich denken kann. Einfach das Heilige, das Allerheiligste im Zelt und dann darum herum einfach einen Vorhof mit dem Altar. Aber nicht viele Vorhöfe, wie später dann im Salomo-Tempel und noch ausgeprägter, im Salomo-Tempel zwei Vorhöfe und dann noch ausgeprägter, noch mehr Vorhöfe im zweiten Tempel zur Zeit des Herrn Jesus in Jerusalem. Aber so hat man die Stiftshütte hier aufstellen können und hat hinten und vorne weitere Vorhöfe anhängen können. Das war der Punkt. Und dann konnte man eben hier nach Shiloh kommen und in diesen angehängten Vorhöfen konnte man die Friedensopfer essen. Wir kennen die Geschichte von Elkanah und seiner Familie. Jährlich gingen sie nach Shiloh. Das war am Ende der Richterzeit, als es glaubensmäßig mit Israel völlig abwärts gegangen war. Da waren sie noch von den wenigen, die nach Shiloh gingen. Das war nicht mehr das Normale. Sie gingen einmal im Jahr nach Shiloh und dann wurde ein Friedensopfer geopfert. Und das war ja das Opfer, wo man einen Teil für Gott verbrannte und der andere durfte der Opfernde essen, zusammen mit denen, die er einlud. Und Hannah bekam zwei Teile Fleisch. Ja, da konnten die hier eben so Gemeinschaft haben. Aber in der Geschichte Samuels, die da in 1. Samuel beschrieben wird, dort lesen wir doch, dass am Morgen der kleine Samuel die Türen, die Türflügel des Tempels geöffnet hatte. Das ist doch eigenartig. Das war ja immer noch die Stiftshütte. Den Tempel gab es ja noch nicht. Der kam ja erst später mit Salomo. Warum liest man da von diesen Türen, die da aufgemacht wurden? Kein Problem. Weil eben die Stiftshütte da war, aber die war eben geschützt durch diese Mauern. Und da vorne im Osten war dann eben eine Türe konstruiert mit Türflügeln. Und die hat Samuel am Morgen geöffnet und dann konnte man eben in diese Vorhöfe hineinkommen und der innerste Vorhof war dann eben die Stiftshütte selbst. So geht das alles auf. Ja, da war Elkanah und Hannah und die ganze Familie. Dieser Ort ist der wirkliche Ort, wo das alles geschehen ist. Und da kann man eben darüber nachdenken. Diese Hannah war ja ständig so traurig. Die wollte gar nicht das Fleisch von dem Friedensopfer essen. Ihr Wunsch war es, ein Kind zu haben. Und sie ging in die Stiftshütte nicht, um Fleisch zu essen, sondern ihr Anliegen war es, ihr Herz aufzuschütten vor dem Herrn. Und schließlich hat der Hohepriester Eli ihr gesagt, dein Gebet ist erhört. Und die Hannah ging nach Hause. Ihr Anliegen war es, Herr, einen Jungen. Gib mir einen Jungen und ich werde ihn ganz dir weihen. Das ist so etwas Wunderbares, was man hier lernt von Shiloh. Das ist der Ort, wo eine Frau von Herzen gebeten hat für ein Kind, aber nicht, damit es irgendwelche Karriere macht, sondern es sollte ganz dem Herrn gehören. Und das ist das, was so wichtig ist, wenn wir Kinder haben, dass unser Anliegen ist, dass sie sich ganz dem Herrn zur Verfügung stellen und ein Leben führen zu seiner Ehre. Ich war in Amerika, wenn man die kleinen Kinder da auf dem hohen Sessel hat und füttert, kann das so sein, dass man sagt, iss, mein Junge, oder iss, mein Junge, damit du einmal Präsident von Amerika wirst. Ja. Aber was ist das? Es wäre doch etwas ganz anderes, würde man sagen. Iss, mein Junge, damit du mal Missionar in Thailand wirst. Zum Beispiel. Oder in Argentinien. Ja, das ist etwas ganz anderes. Und das lernen wir von Hannah, die da in Shiloh um einen Jungen gebeten hat. Und übrigens ist das so, dass in den vergangenen Jahrhunderten sind immer wieder jüdische Frauen hier hingegangen und haben da gebetet um einen Jungen. Und mir hat jemand erzählt, der da in Shiloh arbeitet, da war mal eine Dame aus Deutschland da und die hat hier gebetet, dass sie ein Kind bekommt. Und sie hat wirklich ein Kind bekommen. Und wisst ihr, wie das Kind hieß? Friedrich. Friedrich. Aber eben, Gott ist gut. Er hat hier in Shiloh auf dieses Gebet gehört. Aber wichtig ist zu sagen, das ist nicht nötig, dass man nach Shiloh geht, um darum zu beten. Nur eine kleine Geschichte. Ein Freund von mir war Lehrer und jahrzehntelang als Lehrer und dann später hat er besonders so für ältere Jugendliche gearbeitet, die integriert werden sollten in der Schweiz. Und dann kommt ein junges Mädchen zu ihm und sagt, beten, Kirche. Und er sagt, ja, du kannst in der Kirche beten, das kann man. Allah nicht hören. Also er hat gesagt, ja, weißt du, du kannst schon in der Kirche beten, aber du kannst eigentlich überall beten, wo man ist, da kann man beten. Es ist nicht an einen Ort gebunden heute. Und darum sagt ja auch der Herr Jesus in Johannes 4 zur samaritischen Frau, die wissen wollte, muss man beten in Jerusalem oder auf dem Gerizim? Und dann sagt er, es kommt die Stunde, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und da werden sie nicht mehr hier und dort. An jedem Ort können wir kommen. Aber wir lernen eben doch, als Shiloh der auserwählte Ort war für den Gottesdienst, wie diese Frau kam und ihr Anliegen war ein Kind, aber ein Kind, das wirklich dann zur Ehre des Herrn lebt. Und das ist in diesem Fall ja auch so geschehen. Und es ist ja so erstaunlich, diese Geschichte mit Samuel in Shiloh, wie er da aufgewachsen ist und er hat an diesem Ort eben die Stimme des Herrn gehört. Und zwar als er schlief neben der Bundeslade. Das war hier. Und man fragt sich vielleicht, ja, wie ist denn das möglich? Er war Levite, aber nicht Priester. Und nur Priester durften in das Heilige. Aber ins Allerheiligste, wo die Bundeslade war, durften sie sowieso nicht. Wie hat denn dieser Samuel das so tun können? Ja, gehen wir doch mal zurück. Ja, jetzt bin ich ganz verirrt. So, hier die Stiftshütte. Sieht man, da waren doch Decken über dem Zeltbau gelegt, gespannt. Und da zwischen den Brettern, goldüberzogenen Brettern der Stiftshütte und den ausgespannten Teppichen, da gab es einen Freiraum. So. Und da konnten die Priester schlafen. Und auch der kleine Samuel. Der hatte dort unten seine Matte, aber gerade auf der Höhe der Bundeslade. Und darum schlief er dort bei der Bundeslade. Und dann nachts kam diese Stimme. Schmuel, Schmuel. Auf Hebräisch sagt man Samuel, Schmuel, Schmuel, Schmuel. Da steht der kleine Junge auf, geht rüber, auf der anderen Seite wohl, schlief der hohe Priester und erweckte ihn. Und es ist ja bekannt, wie kleine Jungs, die hören nachts manchmal Dinge, die hört wirklich niemand. Und er schickt ihn wieder zurück. Und das wiederholt sich, bis er realisiert, vielleicht ruft Gott diesen Jungen. Und er erklärt ihm, dass man, wenn er diese Stimme wieder hört, muss er sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Und er hat das so gemacht. Die Stimme kommt wieder, Schmuel, Schmuel. Rede Herr, dein Knecht hört. Und das war der Anfang seines wunderbaren und gesegneten Dienstes als Prophet in Israel. Er war der letzte Richter in dieser langen Epoche nach Josua, bis auf ihn 450 Jahre. Und das ist alles mit diesem Ort verbunden. Und dieser Ort ist eben, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Josua 18, der Ort, wo Josua für diese sieben faulen Stämme das Los geworfen hat, damit endlich der Rest des Landes, den sie noch nicht wirklich in Besitz genommen haben, dann auch wirklich in Besitz genommen wird und ausgeteilt wird. Das war auch hier. Und ich lese nochmals 18, Vers 3. Da sprach Josua zu den Kindern Israel: Wie lange werdet ihr euch lässig, also faul, zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, welches der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Wir sehen das Problem der zweieinhalb Stämme, die wollten drüben bleiben. Das war für sie genug. Sie wollten nicht das verheißene Land. Aber jetzt haben wir es zu tun mit Stämmen, die waren rübergegangen, aber die bekommen hier den Vorwurf: Warum seid ihr so nachlässig? Also man kann schon gewisse Fortschritte machen im Glauben, aber auch dann eben noch nachlässig sein. Das ist so etwas anderes als eben ein Kaleb, der hinging und sagte, er möchte jetzt wirklich, dass dieses Erbteil, das Mose nach den Anweisungen des Herrn ihm versprochen hatte. Und wir haben gesehen, die Aksa, die wollte, ein Otniel, der wollte. Und wir haben gesehen, die Töchter Zelophrats, die wollten. Und diese Stämme, faul. Und darum muss Josua sie ermutigen, jetzt geht durch das ganze Land und macht eben eine genaue Aufzeichnung des Landes, also eine genaue Aufzeichnung des Aufbaus des Landes. Und das wurde dann gemacht und war die Grundlage, um dann hier das loszuwerfen und das den Stämmen zu verteilen. Aber es ist so, dass es mit Israel dermaßen abwärts ging in der Richterzeit und dem Gottesdienst in Shiloh. Wir sehen wirklich so den Endzustand in der Zeit von Eli, eben als Elkana und seine Familie so als Einzelne wenigstens noch jährlich hinaufgingen. Das Gesetz sagte dreimal jährlich, aber die gingen wenigstens einmal jährlich hoch. Und untreue Söhne des hohen Priesters, die in Unzucht lebten, wirklich und den Ort hier entweihten, das war ja auch ein Problem, dass dieser Samuel in einer solchen Umgebung aufwachsen musste. Aber der Herr hat ihn bewahrt. Ja, und so kam der Moment, wo eben Gott beschloss, Shiloh muss untergehen. Und das geschah nicht zu der Zeit in 1. Samuel, als die Philister die Bundeslade rauben konnten, sondern die Zerstörung Shilohs hat sich noch mehr aufgezögert. Das war im Moment, als dann Saul auf den Gebirge Gilboa fiel. Und das war eine Katastrophe. Da konnten die Philister ganz viele Gebiete der Israeliten für sich in Besitz nehmen. Und da wurde Shiloh zerstört. Aber die Stiftshütte konnte noch evakuiert werden. Darum berichtet die Heilige Schrift, wie dann die Stiftshütte an verschiedenen Orten noch aufgestellt war, in Nov zum Beispiel und dann auf der Höhe von Gibeon, nicht wahr? Aber Shiloh wurde zerstört und man hat enorme Zerstörungsspuren in Shiloh gefunden, die wurden von diesem Mann, Ich habe von ihm schon gesprochen diese Tage. Das ist der Israel Finkelstein. Ein bibelfeindlicher Mann, der der Bibel eine falsche Chronologie unterschiebt. Er hat die revidierte Zeitbestimmung der C14-Methode benutzt, also benutzen lassen, das ist nicht sein Spezialgebiet, aber das hat ergeben, ca. 1050 wurde es zerstört. Die strenge biblische Chronologie, wo man alle Zahlen ernst nimmt, die ergibt Tod Sauls 1056 vor Christus. Das ist wieder ein totaler Volltreffer für die biblische Chronologie. Da wurde Shiloh zerstört. Und später, in der Zeit des Propheten Jeremia, als es kurz vor dem Untergang Jerusalem stand und der Zerstörung des Salomo-Tempels, weil Israel wieder auch in dieser Zeit so vom Herrn weggegangen ist, da lesen wir in Jeremia 7, die waren abergläubisch und dachten, wir haben ja den Tempel, uns kann nichts geschehen, da wird keine Katastrophe über uns kommen. Aber in Jeremia 7, Vers 11 hören wir, ist denn dieses Haus, sagt Gott, welches nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Ich selbst, siehe, ich habe es gesehen, spricht der Herr. Denn geht doch hin nach meiner Stätte, die zu Shiloh war, wo selbst ich zuerst meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich ihr getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Da ruft er sie auf, der Prophet. Geht nach Shiloh und seht. Nun, wir haben das gemacht. Wir sind nach Shiloh gegangen und haben gesehen, die zerstörte Stätte. Aber sie ist immer noch da, diese Stätte. Und da sieht man, wie Gott eben Shiloh zerstört hat, zerstören ließ, weil das Volk Israel untreu war. Das Wort Shiloh kommt an verschiedenen Stellen der Bibel vor, verschiedene Schreibweisen. Und interessant ist Folgendes, dass dieser Name auch ein Name des Messias ist. Und zwar in 1. Mose 49. Im Segen Jakobs über die 12 Söhne, Stammväter, da lesen wir im Zusammenhang mit Juda, 49, 1. Mose 49, Vers 8, dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Und dann lese ich Vers 10. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Shiloh kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Shiloh bedeutet Friedebringer, Friedeschaffender. Und so ist dieser Ort, der für Jahrhunderte das Zentrum des Gottesdienstes war in Israel, bevor Gott dann eben Jerusalem geschenkt hat als diesen Ort, ist das der Ort gewesen, der hinweisen sollte auf den kommenden Messias, der einmal Frieden bringen würde. Und zwar durch das Opfer. Sehen wir die Stiftshütte hier mit dem Altar. Da wurden in Shiloh die stellvertretenden Opfer dargebracht. Und eben das Ganze war umgeben von diesen Mauern, die dort aus dem Felsen herausgeschlagen worden waren. Und dann darin umgeben von dieser Umzäunung. Säulen, die einen weißen Umhang tragen. Was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes. In Josua 18 wird ja die Stiftshütte genannt, in Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammelte sich nach Shiloh. Sie schlugen dort das Zelt der Zusammenkunft auf. Hebräisch Ohel Moed heißt Zelt der Begegnung oder Zelt der Zusammenkunft. Weit über 100 Mal wird die Stiftshütte so in der Bibel genannt. Und das drückt aus, Gott möchte mit uns Menschen Gemeinschaft haben, eine Zusammenkunft haben. Aber warum ist denn das alles so abgetrennt? Und dann erst noch mit Weiß, das spricht von der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es gibt ein Problem zwischen Gott und uns Menschen. In Jesaja 59 lesen wir, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das Problem unserer Schuld macht eine Trennung, eine Scheidung zwischen uns und Gott. Und trotzdem, es ist das Zelt der Zusammenkunft, das Zelt der Begegnung. Gott möchte eine Begegnung. Und hier in Shiloh, dem Ort des Ruhebringers, Friedensschaffenden, da sehen wir, es gab einen Zugang hier. Dieser Vorhang war ein Türvorhang, da konnte man hineingehen, sonst nirgends, nur hier, von Osten her. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 7, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Dieser Torvorhang spricht von dem Erlöser, von dem Shiloh, dem Friedebringer. Und da, das ist der einzige Weg, wie wir zu Gott kommen können. Und so sagt der Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber sehen wir, wenn man da reinkommt, das Erste, was wir da haben vor dem Tempelhaus, das ist der Altar, der Ort der stellvertretenden Opfer. Und über Jahrhunderte haben die Israeliten in Shiloh diese Opfer dargebracht und sie waren alle ein Hinweis. Wir können zu Gott kommen. Es gibt einen Weg zurück. Es gibt eine Möglichkeit, Gott zu begegnen, aber es geht nur über das stellvertretende Opfer. Und deshalb mussten die schuldig gewordenen Israeliten, und das sind ja alle, so wie wir alle schuldig geworden sind, die schuldig gewordenen mussten ein Opfertier bringen, ein unschuldiges, ihre Hände aufstützen und ihre Schuld konkret bekennen. Und dann muss das unschuldige Tier an ihrer Stelle sterben. Und das ging schon unter die Haut. Die Männer mussten das Tier selber schlachten. Ja? Und dann muss man sich fragen, wieso muss das unschuldige Tier sterben? Wegen mir. Aber das hat man alles hier jahrhundertelang in Shiloh, im Land, gelernt. Und eben Shiloh war der Inbegriff, der Name des Messias, wie das Jakob schon lange zuvor gesagt hat. Aus Juda wird Shiloh kommen, der Friedebringer. Und dann werden sich Menschen aus den anderen Völkern ihm anschließen. Und wir wissen, der Herr Jesus ist gekommen und Millionen von Menschen aus allen Nationen der Welt, aus allen fünf Kontinenten, haben sich im Lauf der vergangenen 2000 Jahren ihm, dem Shiloh, dem Friedebringer, angeschlossen. Also da steckt schon sehr viel drin in diesem Shiloh aus Josua 18. Und da eben bei der Stiftshütte hat Josua das Los geworfen, um so das Land endlich auch unter den faulen Stämmen zu verteilen. Es wurde die Frage gestellt zwischendurch, wie ist das eigentlich mit dem Los? Was muss man sich darunter vorstellen? Also es gibt ganz verschiedene Arten von Losen in der Bibel. Zum Beispiel an Yom Kippur, dort wissen wir es eben ganz genau, wie das Los ausgesehen hatte. Da mussten ja von dem Hohenpriester zwei unschuldige Ziegenböcke gestellt werden. Und es musste entschieden werden, nach 3. Mose 16, welcher Bock ist der Bock, der geschlachtet wird, dessen Blut dann ins Allerheiligste durch den hohen Priester gebracht wird, um auf die Bundeslade gesprengt zu werden. Und welcher Bock sollte als Sündenbock, symbolisch beladen mit der Schuld Israels, in die Wüste gehen, um nie mehr zurückzukommen? Und da wird gesagt, es muss durchs Los entschieden werden. Und das wissen wir ganz genau, wie das ging. Die Böcke standen von einem hohen Priester und dann musste ein Mann eine Box reichen und da musste der hohe Priester mit beiden Händen gleichzeitig hineingreifen und zwei Lose ergreifen. Die Lose waren aus Holz und oder aus Gold und die konnten dann aber aufgeklappt werden. Und in einem der Lose stand Ladonai, für den Herrn. Und auf dem anderen stand La Azazel, für Azazel. Also das heißt für den Bock, der weggeht. Und er musste also mit einem Griff jeder eine Hand ein Los nehmen und dann auf die Köpfe legen. Und dann wurden feierlich die Lose geöffnet. Ladonai, der rechts, muss geschlachtet werden. Und dann ist klar, La Azazel, der geht in die Wüste. So auf diese Weise wurde das Los entschieden und in einer ähnlichen Weise wurde das eben hier gemacht, um auszulosen, welche Stämme eben welches Erbteil bekommen sollten. Und das war natürlich durch Gott geführt. Das letzte Mal, wo wir in der Bibel finden, dass Gott ein Los führt, das war Apostelgeschichte 1, vor Pfingsten. Denn Judas war gestorben, es waren nur noch 11 Apostel und einer musste ergänzt werden. Wer? Und da wurde auch durchs Los entschieden und da wurde Matthias gewählt. Aber danach findet man im Neuen Testament nie mehr das Los für die Gemeinde. Ja, die Gemeinde gab es damals noch gar nicht. Die Gemeinde entstand gerade ein Kapitel später, an Pfingsten. Da kam der Heilige Geist und darum braucht es kein Los. Weil der Heilige Geist wohnt heute in den Gläubigen und führt die Gläubigen. Die Reformatoren, die haben das sehr schön ausgedrückt, die haben gesagt, der Heilige Geist bewirkt ein inneres Zeugnis in unseren Herzen. Zum Beispiel Römer 8, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also bei einem gläubigen Menschen bewirkt der Heilige Geist diese innere Herzensüberzeugung, ich bin ein Kind Gottes. Die Bibel sagt ja, wenn ich meine Schuld bekenne, dann wird mir vergeben. Wenn ich den Herrn Jesus wirklich als meinen Retter aufnehme, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und so bewirkt der Heilige Geist eine innere, feste Überzeugung. Und so führt der Heilige Geist auch im Alltag, dass er in Entscheidungen eben eine innere Ruhe und eine innere Sicherheit, ein inneres Zeugnis gibt. Brauchen wir kein Los. Aber im Alten Testament finden wir dieses Los und so hat Gott eben seinen Willen kundgetan an Yom Kippur, da bei der Verteilung des Landes in Shiloh. Und in Verbindung mit diesem Los möchte ich noch darauf hinweisen, im Talmud, im Traktat Yoma, da steht Folgendes. In den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Klingt ein bisschen geheimnisvoll. Aber man muss nur den Hintergrund wissen und dann ist es ganz einfach. Es ist wie in der Mathematik. Wenn man ganz lange erklärt, dann begreift man ganz schnell. Also, es ist so, man hat im Judentum gelehrt, dass wenn an Yom Kippur das Los für den Herrn, Ladonai, in die rechte Hand kam, so war das ein Zeichen von Gott, dass er das Opfer am Yom Kippur annimmt. Aber im Talmud steht nun, also Yoma 39b, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels, also vor dem Jahr 70, als der Tempel durch die Römer zerstört wurde, kam das Los nie mehr in die rechte Hand. Jedes Jahr war Ladonai in Links. Das war ein Schock. Gott nimmt das Opfer nicht mehr an. Und jetzt kann man mal Wahrscheinlichkeitsrechnung machen. Ja? Das ist wie Kopf oder Zahl. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ungefähr 1 zu 2. Ja? Theoretisch 1 zu 2. Und dann kann man rechnen 1 zu 2 hoch n. Also n ist, wie viel man das macht. Das wäre jetzt also hier hoch 40. Das gibt eine so gewaltige Zahl, dass man sagen, zufallsmäßig unmöglich. Und das war also so, ab dem Jahr 30 nach Christus, das war nach den Evangelien genau das Jahr, als Markus 3, Vers 6, wo zum ersten Mal die Führer beschlossen haben, Jesus Christus muss sterben. Und dann im Jahr 32 wurde er gekreuzigt und in all diesen Jahren kam das Los nie mehr in die rechte Hand. Und man wusste, Gott nimmt unsere Opfer nicht mehr an. Und dann ab dem Jahr 70 wurde der Tempel zerstört und die Juden konnten, das jüdische Volk konnte den Tempel nicht mehr aufbauen bis zum heutigen Tag. Und weil man ja nur dort an dem auserwählten Ort Opfer darbringen darf, 5 Mose 12 haben wir heute davon gesprochen, nur an dem Ort, den der Herr auserwählen wird, um seinen Namen wohnen zu lassen, darf man die Schlachtopfer bringen, konnte man nicht mehr opfern bis heute. Das ist im Judentum ein Riesenproblem. Wir haben keine Opfer mehr. Seit fast 2000 Jahren. Und dabei, das gehört ja zum Herzstück der Tora. Und das kann sogar einen richtigen Konflikt auslösen. Ich habe das Zeugnis gelesen von einem russischen Juden, der hat jede Woche die Kapitel 3. Mose 1 bis 7 durchgelesen und gebetet, Herr, rechne mir das an, wie wenn ich diese Opfer wirklich darbringen würde. Also rechne das Lesen an, wie wenn ich sie dir darbringen würde. Keine Opfer mehr. Und darum können wir ganz stark argumentieren, wenn man ins Gespräch kommt mit Juden, nicht nur mit Orthodoxen, auch mit Liberalen. Die sind alle darauf ansprechbar. Haben wir im Talmud, Joma 39b. In den 40 Jahren vorher wurden die Opfer nicht mehr angenommen und ab dem Jahr 70 keine Opfer mehr. Was bedeutet das? Das ist schon eine unglaublich starke Sprache. Und dann kann man erklären, das war die Zeit, als Shiloh gekommen ist. Denn es heißt dort, nicht weichen wird das Zepter von Juda. Das Zepter von Juda? Nicht wahr? Jeder Stamm hatte ein Zepter. Das war das Zeichen der Identität eines Stammes. Für Zepter steht sogar Shevet. Und das ist das gleiche Wort wie für Stamm. Also das Zeichen war das Stammeszeichen. Und das bedeutet, dass die Identität des Stammes Juda, die sollte bleiben, bis das Shiloh kommt. Und das war so. Natürlich wurde Juda in die babylonische Gefangenschaft verfrachtet, aber die blieben zusammen. Und dann kamen sie wieder zurück. Aber ab dem Jahr 70 wurde das jüdische Volk weltweit zerstreut. Und diese Identität ging verloren. Aber Shiloh war gekommen. Und man wollte Shiloh töten. Und ab da hat Gott die Opfer in ihrer Wirkung weggenommen. Und dann ganz, ab dem Jahr 70. Also das einfach als erweiterte Erklärung zu dem Thema Lose werfen in Josua 18. Ich lese jetzt weiter. In Josua 18, Vers 11. Und es kam heraus, das Los des Stammes der Kinder Benjamin, nach ihren Geschlechtern. Und das Gebiet ihres Loses kam heraus zwischen den Kindern Juda und den Kindern Josef. Und ihre Grenze auf der Nordseite fing am Jordan an. Und die Grenze stieg hinauf nach der Nordseite von Jericho und stieg auf das Gebirge gegen Westen. Und ihr Ausgang war nach der Wüste. Von Bet-Aven hin und von dort ging die Grenze hinüber nach Luz, nach der Südseite von Luz, das ist Bethel. Und die Grenze stieg hinab nach Aterot-Adar bei dem Berg, der südlich von Unter-Bethoron ist. Und die Grenze zog sich herum und wandte sich nach der Westseite und südwärts von dem Berg, der von vor Bethoron nach Süden liegt. Und ihr Ausgang war nach Kirjat-Baal hin, das ist Kirjat-Jerim. einer Stadt der Kinder Juda. Wir wissen, lange war dort die Bundeslade stationiert, in der späteren Geschichte. Das war die Westseite. Und die Südseite fing an am Ende von Kirjat Jearim. Und die Grenze lief aus nach Westen hin. Und sie lief nach der Quelle des Wassers Neftoach hin. Und die Grenze stieg hinab zu dem Ende des Berges, welcher vor dem Tal des Sohnes Hinnoms ist. Das ist der spätere Tempelberg, Moria oder Zion, da beim Tal Hinnom, oberhalb des Tales Hinnom. In der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und sie stieg das Tal Hinnom hinab nach der Südseite der Jebusiter und sie stieg hinab nach En-Rogel, das ist diese Walkerquelle, die ich schon erklärt habe, unterhalb der Davidstadt, genau zu lokalisieren, wo heute ein Minarett steht. Und sie zog sich nordwärts herum und lief nach En-Shemesh. Sie lief nach Gelilot hin, das der Anhöhe Adumim gegenüberliegt. Und sie stieg hinab zum Steine Bohans, des Sohnes Rubens, und ging hinüber nach der Seite, die der Araba nordwärts gegenüberliegt. Und stieg hinab nach der Araba. Und die Grenze ging hinüber nach der Nordseite von Bet Hogla. Und der Ausgang der Grenze war nach der nördlichen Zunge des Salzmeers. Sind wir da wieder unten beim Toten Meer. Nach dem südlichen Ende des Jordan hin. Das war die Südgrenze. Also da, wo die Mündung des Jordans ist ins Tote Meer. Und der Jordan begrenzte an der Ostseite. Das war das Erbteil der Kinder Benjamin nach seinen Grenzen, ringsum nach ihren Geschlechtern. Und die Städte des Stammes der Kinder Benjamin nach ihren Geschlechtern waren Jericho, das war also eine benjaminitische Stadt, und Bet Hogla, und Emek Ketzitz, und Bet Araba, und Zemarayim, und Bethel, und Avim, und Para, und Ofra, und Kfar Ammon, und Ofni, und Geba. Geba. Das wird noch von Bedeutung sein in der späteren Geschichte, diese Ortschaft. 12 Städte und ihre Dörfer. Gibeon und Rama und Beerot und Mitzpe und Kephira und Mozza und Rekem und Jirpeel und Tarala und Zela, Elef und die Jebusiter. Das ist Jerusalem. Gibeat, Kirjat, 14 Städte und ihre Dörfer, das war das Erbteil der Kinder Benjamin nach ihren Geschlechtern. Sehen wir, das ist jetzt die Beschreibung von der benjaminitischen Grenze und wir haben die andere Seite, die judäische Grenze, gesehen und darum ist da so viel Übereinstimmung, weil die eben auf einem so großen Bereich miteinander aneinander grenzen. Und Jerusalem wird hier erwähnt und wir haben schon gesehen, ein Teil von Jerusalem war auf benjaminitischem Gebiet mit dem Tempelhaus, aber die Grenze ging genau durch den Altar hindurch und die andere Seite war dann im Stamm Juda. Und dann geht es weiter in Kapitel 19 mit Simeon und das zweite Los kam heraus für Simeon, für den Stamm der Kinder Simeon nach ihren Geschlechtern. Und das kann man jetzt selber durchlesen. Ein bisschen Hausaufgabe braucht es auch in einer Bibelschule. Und dann möchte ich aber nach dieser Aufzählung von Ortschaften in Simeon Vers 9 lesen. Von der Messschnur der Kinder Juda war das Erbteil der Kinder Simeon. Denn das Teil der Kinder Juda war zu groß für sie. Und so erhielten die Kinder Simeon ihr Erbteil mitten in ihrem Erbteil. Müssen wir unbedingt nochmals zurückgehen und diese Karte anschauen. Sehen wir das große Gebiet von Juda. Und hier nördlich von Juda eben Benjamin, die Grenze, die wir vorhin beschrieben haben. Und innerhalb des Stammesgebiets ist Simeon. Sehr speziell. Das einzige Stamm, der so in einem anderen Stamm drin integriert ist. Aber da ist etwas geschehen. Denn später lesen wir von Simeon in Verbindung mit den 10 Stämmen. Da oben. Schlagen wir mal auf in 2. Chroniker 15. Nicht wahr? Simeon hat also eine ganze Serie von Städten, die da in den Versen aufgeführt sind. Beersheba, Vers 2, und Sheba und Molada und so weiter, bekommen von Juda. Die haben also einfach einen Anteil von Juda bekommen. Aber da ist Bewegung reingekommen, denn in 2. Chroniker 15, zur Zeit von König Asa, da lesen wir Folgendes. Israel war ja damals gespalten nach dem Tod von Salomo in die 10 Stämme im Norden und Juda und Benjamin im Süden. Aber da lesen wir in Vers 8 Folgendes. Und als Asa diese Worte und die Weissagung Odets des Propheten hörte, fasste er Mut. Und er schaffte die Gräuel weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er vom Gebirge Ephraim eingenommen hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen lebten. Denn in Menge liefen sie aus Israel, so nennt man die 10 Stämme im Norden, zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Ja, also dann sind diese Simeoniter irgendwie in der Zeit später ausgewandert und haben Gebiete bekommen unter den 10 Stämmen. Jawohl, und das ist in Übereinstimmung mit der Prophetie von Jakob. Jakob hat in 1. Mose 49 den üblen Zorn von Levi und Simeon verflucht. Und er hat als Gericht ausgesprochen, 1. Mose 49, Vers 5, Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Also ich möchte nichts zu tun haben mit diesen zwei Männern, die so gewalttätig sind in ihrem Denken. Und dann sagt er in Vers 7, verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, er war ungerecht. Und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Und darum hat Levi eben kein Erbteil bekommen, sondern, wie wir dann noch später sehen werden, 48 Städte, aber ganz zerstreut in ganz Israel. Aber dieser Fluch, das habe ich schon mal gesagt, wurde umgewandelt in Segen, weil in der schlimmen Sünde des goldenen Kalbes der Stamm Levi dem Herrn die Treue hielt. Und als Belohnung für diese Treue hat Gott den Fluch umgewandelt, sie durften der Priesterstamm werden. Ursprünglich wäre es vorgesehen gewesen, dass alle Erstgeborenen aus allen Stämmen Priester wären. Aber das wurde diesen Erstgeborenen weggenommen und dem Stamm Levi gegeben. Und so war der Tempeldienst ihr Erbteil und die anderen Stämme mussten den Zehnten bezahlen und sie finanziell tragen in ihrem Priesterdienst. Und so wurde dieser Fluch, zerstreut zu werden in Israel, in Segen umgewandelt. Aber es bleibt Simeon. Und Simeon erlebte auch eine Zerstreuung im Land. Es begann also schon mal seltsam, einfach da einige Städte in Juda wurden ihnen zugesprochen und von da aus haben die eine Zerstreuung erlebt. Wir gehen zurück zu Josua. Ich merke, ihr seid müde. Wir machen 5 Minuten Pause. So, ich hoffe, ihr seid wieder fit. Aber schon unglaublich, diese Ruhe, die diese Musik ausstrahlt von I.S. Bach. Und Gidon Krämer, dieser berühmte jüdische Geiger, hat gesagt, man kann Bach nicht verstehen, diese Musik, wenn man nicht seinen Glauben versteht. Das hängt so eng miteinander zusammen. Und diese Ruhe, die da ausgedrückt wird, das ist eben diese Ruhe, von der wir gelesen haben im Buch Josua. Diese Ruhe im Herrn, die da zustande kommt, wenn man das Land einnimmt und die Freude des Heils eben so wirklich im Glauben erfasst. Ja, wir sind stehen geblieben in Vers 19, Vers 9, da haben wir eben gesehen, dass die Simeoniter ein Erbteil inmitten von Juda bekommen haben. Und dann wird ab Vers 10 das dritte Los beschrieben, das kam für die Kinder Sebulon heraus. Und das ist jetzt wieder Hausaufgabe, das durchzulesen bis Vers 16. Was aber noch besonders hervorgehoben werden sollte, da wird ein Bethlehem erwähnt in Vers 15. Das darf man natürlich nicht verwechseln mit Bethlehem Ephrata. Das ist eben in Juda, aber es gibt ein Bethlehem in Sebulon, also im Norden, in Galiläa. Das ist nicht das Gleiche. Und darum steht eben in Micha 5, Vers 1, können wir das kurz aufschlagen. Ja, ich höre es das auswendig, aber ich möchte es trotzdem noch lesen. Und du, Bethlehem Ephrata, das ist eben ein Zusatz, um klarzumachen, nicht das Bethlehem in Sebulon, sondern das ist das Bethlehem Ephrata im Stamm Juda. Zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein. Nochmal wird es betont. Juda, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ich möchte noch darauf hinweisen, in jeder Rabbinerbibel, da hat man mit den größten Buchstaben, in der sogenannten Mikraot Gedolot, hat man mit den größten Buchstaben den hebräischen Text. Also hier, Micha, wer dort vor uns auf Hebräisch. Und dann mit kleineren Buchstaben kommt die aramäische Übersetzung, der Targum. Und dann mit kleineren Buchstaben die Kommentare der wichtigen Rabbiner. Und dann mit noch kleineren, der weniger wichtigen. Ja. Und also genau neben dem Grundtext, den großen Buchstaben, zweitgrößte Buchstaben, das ist das Targum Jonathan ben Uziel zu den Propheten. Und dort steht auf Aramäisch, da ist das Wort Meschicha eingefügt. Aus dir wird kommen der Messias. Also klarer Hinweis, dass diese Stelle verstanden wurde, von alters her im Judentum, das ist der Messias, der aus Bethlehem kommen sollte. Aber eben nicht Bethlehem in Sebulon, sondern Bethlehem in Juda. Und der Herr Jesus wurde dort geboren und hat das erfüllt. Aber wenn im orthodoxen Judentum heute noch gewartet wird auf den Messias, das ist ein echtes Problem. Da kann man ihnen sagen, glaubt ihr wirklich, der wird geboren auf der anderen Seite des Checkpoints? Ja, heute sind dort die großen Mauern, Abschrankungen. Und da gibt es einen ganz groß organisierten Checkpoint. Und es ist nicht ganz so einfach, rüber zu wechseln nach Bethlehem. Ja gut, und dort wohnt kein Jude. Das ist, um einen schrecklichen Begriff der Nazis zu verwenden, judenrein geworden, Bethlehem. Ja, um zu zeigen, vergesst das. Der Messias soll noch kommen. Er ist schon längst gekommen und war in Bethlehem geboren. Und dann kommt noch dazu, in dieser Stelle steht, seine Ausgänge sind von der Ewigkeit her. Im orthodoxen Judentum wird gelehrt, wenn der Messias kommt, wird er ein normaler Mensch sein. Das geht nicht. Seine Ausgänge sind von der Ewigkeit her. Er wird Gott und Mensch in einer Person sein. Ja, also das zu Bethlehem. Und dann vielleicht noch zum Namen. Bethlehem, so spricht man das aus, heißt Haus des Brotes. Auf gut Deutsch Brothausen. Ja, und aus Brothausen sollte der kommen, der in Johannes 6 sagen konnte, ich bin das lebendige Brot aus dem Himmel. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Also da sieht man, wie wichtig die Bedeutung der Namen ist. Dann in Vers 17, in Josua 19, haben wir für Issachar das vierte Los. Das geht bis Vers 23. Und dann Vers 24, das fünfte Los kam heraus für den Stamm der Kinder Aser. Also Issachar auf der Karte sehen wir hier. Aser hier am Meer. Und dann Vers 32, für die Kinder Naphtali kam das sechste Los heraus. Naphtali hier. Am See Genezareth. Und der See Genezareth wird auch angedeutet in Vers 35. Und die festen Städte waren Zittim, Zer, Hamad, Rakat und Kinneret. Der See heißt der Yam Kinneret, also der See Kinneret, und die Ortschaft Kinneret wird hier erwähnt. Warum erwähne ich das? Aus folgendem Grund. Der Herr Jesus wurde in Bethlehem, Juda, geboren. Aber danach mussten die Eltern mit dem Kind fliehen nach Ägypten. Und als sie zurückkamen, hat sich erfüllt Hosea 11, Vers 1. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Der Messias sollte aus Ägypten kommen. Und das hat sich so erfüllt. Aber danach, als sie zurückkamen, gingen sie nach Nazareth. Und Nazareth liegt im Stamm Sebulon. Aber da ist jetzt wichtig, daran zu denken, Nazareth finden wir nirgends da in der Aufzeichnung von Sebulon. Und man findet es auch nie im Alten Testament. Das war also ein Ort, der wurde alttestamentlich gar nicht mal erwähnt. Und er war auch ein sehr verachteter Ort. Da sagt Nathanael in Johannes 1, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und wirklich, zur Zeit des Herrn Jesus gab es sogar Leute, die waren so arm, die wohnten dort in Höhlen. Also Steinzeit ist alle Zeit. Das gab es auch dort, aber es war wirklich ein verachtetes Nest. Und ausgerechnet dorthin ging der Herr Jesus, um den größten Teil seines Lebens zu verbringen. Nazareth kommt von dem Wort Näzer, das heißt ein Zweig. Also Nazareth könnte man auf gut Deutsch übersetzen mit Zweiglingen oder Sprosslingen. Ja, Spross, Zweig. Im Arabischen gibt es die Wurzel Nassar und das bedeutet grün sein. Also Näzer meint wirklich ein Spross, der grün ist. Denken wir an Herrn Jesus, der in Lukas 23, als er nach Golgatha ging und die Frauen von Jerusalem haben ihn beweint, als sie dieses Elend gesehen haben. Und er sagt, wenn dies an dem grünen Holze geschieht, was wird geschehen an dem dürren? Weint über euch und eure Kinder. Ja, und das Interessante ist, in Sacharja 3 und in Sacharja 6, beides Stellen, die die Rabbiner auf den Messias bezogen haben, heißt es, Gott sagt, dass er seinen Knecht kommen lassen wird. Sein Name ist Spross. Seltsam. Der Messias soll Spross heißen? Ja, überall sprach man von Jesus von Nazareth. Und damit sagte man, Jesus aus Sprosslingen. Jesus der Spross. Der Nazaräer. Jesus der Spross. Und oft sind es gerade die so distanziert zum christlichen Glauben stehen, die sprechen von Jesus von Nazareth. Wir sagen, Herr Jesus, das ist ein Bekenntnis, nicht wahr? Das ist jedes Mal ein Bekenntnis zu seiner Herrschaft in unserem Leben. Jesus von Nazareth, die erfüllen gerade die Prophetie. Zacharja 3, Zacharja 6, er wird Spross genannt werden. Ja, und der Jesus wuchs also auf, da in Sebulon. Und dieser Ort, dieses Stammesgebiet, Sebulon, heißt auf Hebräisch Wohnung. Da hat er die längste Zeit seines Lebens hier auf Erden seinen Wohnsitz gehabt. Aber kurz bevor er dann begann, öffentlich zu predigen, 3 Jahre, ist der Herr Jesus von Nazareth, da in Sebulon, umgezogen nach Kapernaum, da am Nordwestende des Sees Genezareth, im Stammesgebiet von Naphtali. Und Naphtali heißt mein Kampf. Und da hat sein Dienst begonnen. Und das war ein Kampf, wie Petrus ihn beschreibt in Apostelgeschichte 10, Vers 45. Ich lese das gerade direkt vor. Es ist so schön formuliert von dem Apostel in seiner evangelistischen Rede bei Cornelius. 10, 38. Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend, alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Ja, das war sein Kampf. Er hat den Teufel überall vertrieben und Menschen freigemacht, die von dem Teufel überwältigt waren. Naphtali. Und so sehen wir, wie Gott das alles geplant hat, auch mit den Stammesgebieten. Und diesen Namen hat alles eine tiefere Bedeutung. Und dann möchte ich hinweisen, ab Vers 40 haben wir die Beschreibung von einem weiteren faulen Stamm. Und ich würde sagen, das war wohl der faulste von allen. Der Stamm Dan. Für den Stamm der Kinder Dan, nach ihren Geschlechtern, kam das 7. Los heraus. Und das Gebiet ihres Erbteils war Zohar und Eshtaol und ihr Shemesh und Shalabin und Ayalon und Jitla und Elon und Timnata und Ekron und Elteke und Gibeton und Balat und Jehud und Bnei Brak und Gad Rimmon und Me-Jarkon und Rakon mit dem Gebiete gegenüber Jaffo. Und die Grenze der Kinder Dan ging später weiter als diese. Denn die Kinder Dan zogen hinauf und stritten wie der Leschem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und sie nannten Leschem Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan. Das war das Erbteil des Stammes der Kinder Dan, nach ihren Geschlechtern, diese Städte und ihre Dörfer. Nun ist es also so, der Stamm Dan bekam hier das Gebiet. Und wir haben hier ausdrücklich unter anderem erwähnt Jaffo. Das ist Jaffo, das mit der Neugründung von Tel Aviv 1909 auf dem Sand, hier am Mittelmeer, dann schließlich zusammenwuchs. Und jetzt ist es eines. Das ist der Großraum von Jaffo, Tel Aviv. Das war ihr Gebiet. Aber dann wird uns auch berichtet ausführlich, noch, muss man dazu noch lesen, Richter 18. Und die sind ausgewandert bis da in die Nordspitze und haben dort dieses Leschem erobert. Und wenn man eben, ich gebe die Stelle an für die Lektüre zu Hause. Man muss unbedingt lesen, Richter 17 und 18 zusammen. Und dann sieht man, warum ich gesagt habe, das waren die Fausten. Die sind dann darauf gegangen und haben sie gesehen, dieses Leschem, das ist eine Ortschaft völlig isoliert. Und die haben keinen Kontakt zu den anderen kananäischen Städten da oben im Libanon, zu Sidon. Und dann haben sie die einfach überfallen und haben den Ort verbrannt und dann in Besitz genommen. Aber es war so unwürdig, die ganze Sache. Und das Wort Gottes beschreibt uns das auch als eine unwürdige Sache. Und in diesem Stamm kam damals, Richter 17, 18 beschreibt das, zum ersten Mal in der Geschichte Israels im Land Götzendienst auf. Ja, das ist diese traurige Geschichte von Dan. Und jetzt muss ich da ein bisschen weiter gehen mit den Folien. Ja, also die Daniter sind da umgezogen in den Norden und diese Stadt Dan wurde auch ausgegraben in den vergangenen Jahren. Und was hat man gefunden? Eine Brandspur, eindrücklich in der mittleren Bronze 2b. Also das ist wieder um 1550 herum. Und stimmt genau wieder mit der strengen biblischen Chronologie überein und eben auch mit der Beschreibung, dass diese Stadt verbrannt wurde. Das wird dann eben ausführlich noch gesagt in Richter 18, dass es nicht nur geschlagen wurde, sondern dass der Ort verbrannt wurde. Und dann haben sie eben den Namen gegeben, Dan, nach dem Namen ihres Stammvaters. Aber dieser Stamm Dan war also eben so faul, dass sie wirklich überhaupt nicht heldenhaft einfach eine Stadt so im Frieden überfallen haben und dann übernommen haben. Und was eben zu sagen ist, bei dem Stamm Dan finden wir auch, wie zum ersten Mal Gotteslästerung in Israel aufkam, das war im Stamm Dan. Das ist in 3. Mose nachzulesen. Und zwar 3. Mose 24, das war noch während der Wüstenwanderung. Und der Sohn einer israelitischen Frau, er war aber der Sohn eines ägyptischen Mannes, ging aus unter die Kinder Israel. Und der Sohn der Israelitin und ein israelitischer Mann zankten sich im Lager. Und der Sohn der israelitischen Frau lästerte den Namen des Herrn und fluchte ihm. Und sie brachten ihn zu Mose. Der Name seiner Mutter aber war Schelomit, die Tochter Dibris vom Stamm Dan. Und sie legten ihn in Gewahrsam, damit ihnen nach dem Mund des Herrn beschieden werde. Und dann wird er dafür hingerichtet. Der Erste, der Gott lästert im Volk Israel, ein Daniter. Also Gotteslästerung und Götzendienst kommt in diesem Stamm als erstes auf. Und das sind dann die großen Kennzeichen in der Endzeit, wenn der Antichrist als falscher Prophet in Israel auftreten wird. Gotteslästerung und Götzendienst. Er wird ein Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz und er wird Gott lästern. Und nun ist es eben interessant, dass im Segen von Jakob ein Hinweis zu finden ist, dass der Antichrist aus dem Stamm Dan kommen wird. Und zwar ist es ja so, dass der Segen Jakobs ist so dargestellt in der Reihenfolge, dass er eigentlich der ganzen Geschichte Israels entspricht, bis in die Endzeit. Und bevor das tausendjährige Friedensreich beschrieben wird, insbesondere bei Josef in Vers 22, da sehen wir in Vers 16 Dan, das heißt Richter. Dan wird sein Volk richten, ein Wortspiel, wie einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange sein am Weg, eine Hornotter am Pfade, die da beißt in die Fersen des Rosses und rücklings fällt sein Reiter. Auf deine Rettung harre ich, Herr. Da betet Jakob. Dan wird sein Volk richten. Das heißt, er wird als Herrscher in Israel auftreten. Und das wird eben nicht ein Mann sein aus dem Stamm Juda, wie der wahre Messias. Dem Stamm Juda hat Gott das Recht gegeben zu herrschen. Aber Dan wird sein Volk richten und Dan wird sein wie eine Schlange am Weg, die den dem Ross in die Ferse beißt und den Reiter abwirft. Und dann ruft Jakob um Hilfe. Auf deine Rettung harre ich, Herr. Und dann in den weiteren Versen finden wir Gottes gnadevolles Eingreifen und den Segen im tausendjährigen Friedensreich. Also, aus diesem Stamm wird der Götzendienst und die Gotteslästerung in der Endzeit dann auch den Höhepunkt wieder finden. Ja, wir wollen an dieser Stelle jetzt zum Ende kommen und morgen geht es dann weiter mit Josua 20, mit den Zufluchtsstädten. Wieder ein ganz wunderbares Thema für sich. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass wir dich erkennen durften als den Messias. Nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. Und du bist und Friedensschaffende. Danke, dass wir dich erkennen durften und so viele wir dir gehören und dass wir auch die Bedeutung deines Opfers auf Golgatha erkennen und annehmen durften. Danke für all diese Bilder im Alten Testament. Es ist für uns ein Bilderbuch, das uns all diese Wahrheiten des Evangeliums im Neuen Testament wunderbar illustriert, sodass es sich immer besser in unseren Herzen festsetzen kann. Wir preisen deinen Namen und möchten uns auch für diese Nacht, die vor uns ist, dir und deiner Gnade anbefehlen. Amen.